NDR Info. Redezeit.
Das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Wahrscheinlich wissen Sie das schon. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Burmann. Worüber reden wir? Wir fragen, der Ausstieg der Atomenergie, wer trägt eigentlich die Lasten? Wer zahlt das? Zu Ihrer Erinnerung, vor 5 Jahren geschah die Atomkatastrophe in Fukushima. Im Juni 2011 beschloss dann der Bundestag den Atomausstieg bis zum Jahre 2022. Es wurde damals und im Laufe der Zeit viel über erneuerbare Energien und Energieeffizienz diskutiert, beraten und auch einiges auf den Weg gebracht. Und es stellte sich die Frage, wer bezahlt den Atomausstieg eigentlich? Also wer zahlt für den Abriss der Atomanlagen und für die Entsorgung des radioaktiven Mülls? Müssen es die Verursacher bezahlen? Verursacher sind RWE, E.ON, Vattenfall oder NBW. Kommen die Atomunternehmer, sollen sie das bezahlen oder soll der Staat und damit wir als Steuerzahler zahlen, dass die Atomkraftwerke abgerissen werden? Die Atomunternehmen, schon eine Zahl vorweg, haben 38,3 Milliarden zurückgestellt für Abriss und Entsorgung. Da stellt sich natürlich die Frage, wie kommt man auf diese Summe und wird das Geld denn reichen, 38,3 Milliarden? Über all das wollen wir reden. Wir wollen reden, wer trägt die Lasten. Und Sie sind Steuerzahler. Was meinen Sie, wer soll für Abriss und Entsorgung von Atommüll die Kosten tragen? Die Steuerzahler, der Staat oder die Verursacher? 0800 441 777.
Die den Atommüll verursacht haben, die sollen ja auch gefälligst wieder wegräumen. Wir sind nicht gefragt worden, ob wir Atomkraft haben wollten oder nicht. Insofern bin ich dafür, dass die das bezahlen, die den Atommüll produziert haben.
Die Betreiber der Atomkraftwerke, die lange viel Geld verdient haben, mögen doch bitte auch dafür sorgen, dass der Kram wieder wegkommt. Möglicherweise muss der Staat zu den Rückstellungen, die da sind, noch was darauf legen. Das muss man mal rechnen, da muss man sich unterhalten. Am Ende muss man gucken, wer kann wie viel bringen.
Ich bin selber Aktionär bei E.ON, aber ich finde trotzdem, dass es die Firmen selber tragen müssen. Weil die haben die letzten Jahrzehnte viel Gewinne damit gemacht. Und ich denke mal, man kann nicht Gewinne privatisieren und Verluste oder Kosten dann sozialisieren.
Also ich würde sagen, dass der Energiehersteller und der Staat zahlen sollen, aber der Endverbraucher nicht.
Das wird wie so vieles zum Teil auf die Verbraucher umgewälzt. Auch wenn die Energieversorger da zur Kasse gebeten werden, werden die das natürlich weiterleiten an den Verbraucher. Und wir alle werden dafür zahlen müssen.
Das wird bestimmt nicht so sein, dass die Unternehmen das tragen werden. Weil die ganz bestimmt mit den Politikern eine Abmachung treffen werden. Und wir sind dann wieder die Blöden, die die Kosten tragen werden. Ganz bestimmt.
Der Ausstieg aus der Atomenergie, wer zahlt das, wer trägt die Lasten? Das waren erste Stimmen gesammelt von Silvia Buckel. Und darüber wollen wir heute Abend in der Redezeit reden. Und wenn Sie sich einschalten wollen, etwas hören, was Sie aufregt oder zustimmen wollen oder fragen wollen, 0800 441 777 ist die Telefonnummer. Silvia Kotting-Uhl ist atompolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Grünen. Guten Abend, Frau Kotting-Uhl.
Guten Abend, Herr Baumann.
Erinnern Sie sich noch an den Juni 2011?
Ja, natürlich.
Was war das für Sie, als Grüne, für einen Tag, als beschlossen wurde, wir steigen aus?
Naja, das war endlich im Rest des Parlaments nachgeholt, was ja Rot-Grün 10 Jahre vorher schon einmal beschlossen hatte. Und darunter waren ja auch unter diesem damaligen Vertrag die Unterschriften der großen 4 Energieunternehmen. Trotzdem haben diese 4 Energieunternehmen nichts unversucht gelassen, diesen Atomausstieg wieder zu Fall zu bringen. Mithilfe einer schwarz-gelben Koalition ist das dann auch gelungen. Und ohne Fukushima, leider hat es dieses Unglück gebraucht und leider ist dieses Unglück passiert. Ohne dieses Unglück hätten wir heute Laufzeitverlängerungen. Also insofern war das ein schwarzer Tag, der 11. März vor 5 Jahren.
Das war Fukushima, ja.
Das war Fukushima, der GAU. Aber die Konsequenz, die Deutschland dann gezogen hat und unsere Kanzlerin, die dann sagte, dieses Risiko ist der Bevölkerung nicht mehr zumutbar, das war eine richtige Konsequenz und das war insofern für uns Grüne dann der gute Tag nach dem schwarzen Tag des 11. März.
Hat man denn damals über Kosten nachgedacht, was Abriss angeht, was Endlagerung und Entsorgung angeht, oder war das damals im Rausch, sage ich mal, dieser Euphorie noch kein Thema?
Naja, ich würde nicht sagen, dass es damals kein Thema war. Das war für uns immer ein Thema. Und es war die Union, die noch Ende 2013 zum Beispiel einen öffentlich-rechtlichen Fonds als Lösungsoption im heutigen immer noch gültigen Koalitionsvertrag verhindert hat. Also es war immer klar, dass diese Kosten kommen. Mhm. Die hängen auch nicht am Atomausstieg, sondern die hängen an der Atomkraft. Die Atomkraft ist teuer, nicht der Ausstieg ist teuer. Und es war immer klar, am Ende müssen die Atomkraftwerke rückgebaut werden. Am Ende brauchen wir ein Endlager. Auch das wird nicht billig, wenn man es so sicher wie möglich bauen möchte. Und die Energieversorger wussten von Anfang an, dass sie Rückstellungen zu bilden haben. Mhm. Und da hat die Politik natürlich eine Zeit lang zugeschaut, wie sicher diese Rückstellungen tatsächlich gebildet werden und wie griffbereit sie sozusagen da sind, wenn man sie braucht.
Gut, über die Griffbereitschaft reden wir. Die Rückstellung, hatte ich schon erwähnt, beträgt 38,3 Milliarden. Professorin Dr. Claudia Kempfert ist Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Guten Abend, Frau Kempfert.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Frau Kempfert, Frau Kotting-Uhl hat gerade gesagt, man wusste, die Kosten werden kommen. Warum ist man noch immer nicht so weit, dass man weiß, wie man es bezahlen will?
Ja, das ist im Grunde genommen ein großer Fehler, den man von Anfang an gemacht hat, weil man, als man schon anfing, die Atomkraftwerke zu bauen in den 60er, 70er Jahren, wusste, welche Kosten auf einen zukommen. Und andere Länder haben das klüger gemacht. Die haben von Anfang an einen öffentlich-rechtlichen Fonds eingerichtet und dort Gelder auch zurückgelegt, damit eben in solchen Fällen, so wie wir es jetzt in Deutschland erleben, dann diese Kosten aus so einem Fonds auch teilweise beglichen werden können. Das ist nicht der vollständige Betrag, aber zumindest ein Teilbetrag. Das wurde leider in Deutschland komplett versäumt. Mhm. Man hätte da schon beginnen müssen, gleich zu Beginn. Und spätestens bei dem Atomausstieg wäre es dringend notwendig gewesen im Jahr 2000, dass man eben so einen Fonds einrichtet und sich da auch orientiert an anderen Ländern, wie die das machen. Weil das eben versäumt wurde, haben wir jetzt diese schwierige Situation, dass wir gucken müssen, woher nehmen wir das Geld, sind die Konzerne noch in der Lage, man hat viel zu lange gewartet und da irgendwie sehenden Auges immer wieder zugeschaut, wie man das jetzt lösen will. Und das ist das Hauptproblem, was wir im Moment haben.
Woher nehmen wir das Geld und sind die Konzerne noch in der Lage? Wir reden nachher darüber, wie eigentlich die wirtschaftliche Situation der Energieerzeuger ist. Dritter im Bunde ist Dr. Hubertus Barth. Er ist Klima- und Energieexperte, Geschäftsführer des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln. Guten Abend, Herr Barth.
Schönen guten Abend, Herr Baumann.
Herr Barth, wir sind noch mal ein bisschen in der Vergangenheit. Wie muss man sich das erklären, dass keiner recht letztendlich dafür gesorgt hat, wir brauchen Geld, wenn wir den Ausstieg machen, wir brauchen sowieso Geld, weil Endlagerung und Abriss von Atomkraftwerken kostet viel Geld. Hat man da, wie Frau Kempfert das eben gesagt hat, etwas versäumt aus Ihrer Sicht?
Man hat die Zuständigkeit ganz klar den Energieversorgern zugeschrieben. Und das auch nicht erst mit den Atomausstiegsdiskussionen, sondern natürlich schon vorher. Es war klar, diejenigen, die die Kraftwerke betreiben, die müssen am Ende des Tages auch für den Abbau ihrer Anlagen und die Einlagerung aufkommen und haben dafür Rückstellungen gebildet und müssen auch immer wieder nachweisen, dass die entsprechend da sind. Die Diskussion, die wir im Augenblick haben, wird auch dadurch geprägt, dass wir zunehmende Risiken erkennen, was die Höhe der Kosten und die Preisentwicklungen, die Kostenentwicklung angeht und zum anderen die wirtschaftliche Lage der Energieversorger schlechter ist, als sie jemals war. Und deshalb Zweifel an der Sicherheit der Anlagen, also der finanziellen Anlagen, gestreut werden.
Wir reden gleich detailliert darüber, in welcher Lage die Unternehmen sind und welche Kosten da prognostiziert wahrscheinlich auf alle zukommen werden. Nadine Kleinen aus Recklinghausen hat uns angerufen. Guten Abend, Frau Kleinen.
Guten Abend.
Sie haben das Wort.
Ich fände es eigentlich relativ fair, wenn der bezahlt wird von den Betreibern der Atomkraftwerke, weil die haben ja verursacht, die ganzen Firmen. Also, und die sagen ja erst Atomkraft ranschaffen, jetzt wollen sie Dinge, was ja auch richtig ist, wieder wegmachen. Aber die Kosten, die sollen wir Steuerzahler bezahlen, das finde ich nicht in Ordnung. Ich bin eher dafür, dass das genau die bezahlen, die das auch verursacht haben. Mhm. Auf Deutsch gesagt, wenn ihr super einbaut, lassen sie auch wieder aus.
Ja, Frau Klein, ich habe mal eine kleine Widerrede dagegen, als Gedankenanstoß. Kann man nicht aber auch so denken, dass die gesamte Gesellschaft, wir alle den Atomausstieg wollten und die Abschaffung, den Abriss von Atomkraftwerken und das Endlagern der atomaren Stoffe. Und somit ist eine Finanzierung auch eine gesellschaftliche Sache?
bin auch dann zum Beispiel, wenn man dann dafür ein Solarzellen aufs Dach packt, gerne.
Mhm.
Dann kann man ja drüber nachdenken. Aber jetzt einfach die Dinger da einmotten und dann gar nichts machen, fände ich überhaupt nicht in Ordnung. Dann müsste man auch ein Entgegenkommen haben und dann heißt es eben, jeder darf da Solarzellen aufs Dach machen. Und das wäre dann halt deutlich günstiger, als wenn man es normal einfach jetzt machen würde.
Gut, ich bleibe mal bei Ihrer.
Dann könnte man ja dann drüber nachdenken.
Ich bleibe mal bei Ihrem ersten Gedanken, dem Verursacherprinzip. Frau Kempfert, ist das ein richtiger Gedanke von Frau Kleinen? Ich sage es mal etwas flapsig. Wer den Mist produziert, muss ihn auch wegschaffen?
Ja, also die Frau Kleinen hat ja völlig recht. Und das ist auch das, wie man es immer gemacht hat, jetzt hier gerade auch in Deutschland, auch in anderen Ländern. Die Konzerne haben die Anlagen gebaut, auch mit viel finanzieller Unterstützung und sind die Verursacher. Und das Verursacherprinzip bedeutet eben, dass sie auch für den Rückbau und letztendlich auch für die Endlagerung zumindest teilweise mitverantwortlich sind. Bei der Endlagerung ist der Staat auch mit sozusagen in der Haftung, aber da spricht man ja gerade drüber, wie man sich die Kosten da entsprechend aufteilt. Aber das Verursacherprinzip, da kommen wir nicht raus. Die Konzerne sind verantwortlich. Dafür haben sie die Rückstellung gebildet und dieses Geld sollte auch dafür aufgewendet werden. Das ist das eine, aber wir müssen immer wieder sozusagen an den Anfang schauen. Es ist sozusagen auch nicht ganz falsch, was die Konzerne sagen, dass sie gezwungen wurden, Atomkraftwerke zu bauen, weil in der Tat in den 60er Jahren wollten die das gar nicht. Das wollte letztendlich der Staat, dass die Atomkraft gebaut wird. Und damals war ein Staatsunternehmen, da hat man sich entschieden, eben diese Atomkraftwerke zu bauen. Und damals hätte man schon auch vereinbaren müssen, wer kommt auf die ganzen restlichen Kosten auf. Wer ist dafür zuständig? Das sind in der Tat die Verursacher. Aber letztendlich muss auch der Staat mittragen. Und am Ende des Tages, eine Hörerin hat es ja eben schon gesagt, die Stromkunden zahlen ja ohnehin schon die ganze Zeit mit und werden auch am Ende einen Großteil dieser Kosten eben mit begleichen.
Frau Gempfert, Sie beschreiben jetzt schon vage, wie ein Lösungsmodell aussehen wird oder aussehen könnte. Ich würde gerne noch mal bei dem Verursacherprinzip bleiben und Herrn Barth fragen als Geschäftsführer des Instituts der Deutschen Wirtschaft, wie einsichtig ist denn die Seite der Energiekonzerne, der Atomkonzerne? Ja, wir sind Verursacher und eigentlich sind wir auch die Hauptverantwortlichen und müssten für Abriss und Entsorgung aufkommen. Wie einsichtig ist man dort?
Historisch stimmt das natürlich, was Frau Kempfert gesagt hat, dass der ursprüngliche Impuls ein anderer war, es ein politisches Projekt war, weil man sich verschiedene Vorteile davon erhofft hat, deshalb auch Forschung und Entwicklung gefördert hat. Dann haben wir aber, und es war ein Staatsunternehmen, da war die Frage, zahlt der Staat direkt oder über die Unternehmen, auch noch nicht so spannend, wie er das heute nach der Privatisierung Ende der 90er Jahre ist. Mit der Privatisierung war der Deal dann aber klar, die Unternehmen, dann privaten Unternehmen, sind im Besitz der Anlagen, betreiben die und sind auch dafür verantwortlich, dass sie hinterher zurückgebaut werden, also die Abrisskosten und die Einlagerungskosten übernommen werden. Und das ist auch Konsens, das ist auch, da ist auch Einsicht, also da spüre ich keine Absetzbewegungen der EVUs. Die Frage, die diskutiert wird, ist, welche Kostenrisiken haben wir denn vor Augen? Haben wir welche beim Abriss, dann haben wir welche bei der Endlagerung, wo die auch zum Teil nur sehr schlecht durch die Unternehmen selber zu steuern sind, sondern eher auch als politische Risiken qualifiziert werden. Und da ist dann im Augenblick die Diskussion, wer trägt denn welchen Teil.
Aber Sie sagen, dass die Industrie grundsätzlich bereit ist, das Verursacherprinzip dem zu folgen?
Die Logik ist, wie bei jeder anderen Anlage auch, man baut sie, trägt die Kosten, betreibt sie und muss sie hinterher auch wieder abreißen. Und genau deshalb gibt es ja auch die entsprechenden Rückstellungen, um das dann nach und nach auszufinanzieren.
Über die Höhe der Rückstellung reden wir gleich. Frau Kotting-Uhl, Sie als grüne Bundestagsfraktionsabgeordnete, atompolitische Sprecherin, was Herr Barth da sagt, hört sich relativ einfach an. Das Verursacherprinzip wird akzeptiert und dann ist doch das Problem gelöst.
Ja, die Energieversorger versuchen natürlich gerade, das Verursacherprinzip etwas umzudefinieren. Und zwar genau mit dem Argument, das sowohl Herr Barth wie auch Frau Kempfert schon gebracht haben. Am Anfang war in der Tat der Wunsch der Politik da, in die Atomkraft einzusteigen. Da ging es übrigens um atomare Bewaffnung auch tatsächlich im Hintergrund. Und die Konzerne, die damaligen Energieversorgungsunternehmen, die es damals gab, die wollten das nicht so gerne. Die mussten da etwas zum Jagen getragen werden. Ich würde Frau Kempfert etwas widersprechen. Sie wurden nicht gezwungen, sie wurden gelockt. Mit sehr vielen Vergünstigungen, wozu auch gehörte, dass sie sich erstmal nicht um die Entsorgung kümmern mussten, aber auch vielen anderen Vergünstigungen, Subventionen ohne Ende. Und Sie haben es dann gern gemacht. Und Sie haben auch gerne verdient, abgeschriebene Atomkraftwerke, 1 Million pro Tag, pro Atomkraftwerk. All das war gut. Und jetzt wird aber versucht, das Verursacherprinzip so zu definieren. Der Staat wollte damals den Einstieg, also ist auch der Staat Verursacher. Also muss der Staat sich auch beteiligen. Und das ist nicht in Ordnung, denn so wird das Verursacherprinzip erstens gängigerweise nicht definiert. Und dann, der Staat hat bisher für Atomkraft immer bezahlt. Am Anfang, jetzt am Ende soll er wieder bezahlen. Die Unternehmen haben dazwischen wirklich reichlich verdient, große Dividenden ausgeschüttet, größer als fast alle anderen Unternehmen in unserem Land. Und diese Kurve, die da ist, am Anfang ist Atomkraft teuer, dann bringt sie sehr viel Geld und am Ende wird sie wieder teuer. Zu sagen, den Anfang, das soll mal der Staat machen, dazwischen, das machen wir, die Unternehmen, wenn das Geld sprudelt und am Ende, wenn es wieder teuer wird, da soll der Staat wieder dabei sein. Das ist eine vielleicht geschickte Unternehmensphilosophie, aber das ist kein anständiger Handel mit dem Staat.
Wir reden heute Abend über die Frage der Ausstieg aus der Atomenergie. Wer trägt die Lasten, sprich wer soll das bezahlen? 08000 441777 ist die Telefonnummer. Und Wilhelm Rulfing aus Minden hat uns angerufen. Guten Abend, Herr Rulfing.
Ja, wunderschönen guten Abend. Also grundsätzlich habe ich zu dem Thema eine, ich denke mal, eine geringfügig andere Meinung als viele. Und wenn ich dann so die höre, die Stimmen, die da sagen, wir sind nicht gefragt worden, dann muss ich sagen, ich gehe mal davon aus, dass wir Bundesbürger die intelligentesten Menschen mit, ich sag mal, auf der ganzen Welt sind. Und wenn es dann darum geht, dass wir jetzt also so tun, als wären wir nicht beteiligt gewesen, als hätten wir nicht gleich am Anfang schon viel mehr machen können, das zu verhindern, dann stimmt das nicht. Und insofern muss ich sagen, ein Unternehmen, egal welches Energieunternehmen es ist, kann das allein nicht wuppen, auch wenn die gute Gewinne gemacht haben, denn die Kosten sind einfach zu groß. Und ich bin der Meinung, da müssen wir, weil wir gemeinsam das gemacht haben, auch gemeinsam das lösen. Mhm. Wenn ich einen Unfall baue, kann ich auch nicht sagen, das Auto habe ich nicht gebaut und ziehe mich raus. Mhm. Und der Ausstieg als solches, da bin ich grundsätzlich auf jeden Fall für. Damals, meiner Meinung nach, war er einfach zu schnell, weil er auch ein wenig gefühlt aus meiner Sicht Wählerstimmen bezogen war. Ja. Und aber grundsätzlich können wir uns da nicht so raushalten als Bürger, wir wollten es. Und jetzt ist das alles für mich mal irgendwo vergessen. Jetzt muss dieser Produzent da alleine bezahlen. Das wird er nicht schaffen und dann werden wir Probleme bekommen.
Ob er das nicht schaffen wird, das klären wir gleich mal. Herr Rulfing, Sie haben ja im Prinzip unterschreiben den Satz, das können die nicht schaffen, also muss die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit dafür aufkommen. Nun haben wir Hörerinnen und Hörer auch schon gehört, die sagen, die haben fette Gewinne gemacht, also müssen sie auch alleine für die Kosten aufkommen, für Abriss und Endlagerung. Was würden Sie auf solch ein Argument sagen, Herr Rulfing?
Ja, wenn ich also jetzt nehme, dass VW auch fette Gewinne gemacht hat und die würden sich jetzt rausziehen aus der ganzen Sache, auch nicht dazu stehen. Gut, okay, aber ich bin der Meinung, wir haben das gemeinsam gelöst. Wir sind gemeinsam, haben wir irgendwann das Ziel Atomkraft benutzt und wir hatten die Chance, es zu verhindern, energischer zu verhindern, als wir es getan haben. Wir stellen uns so ein bisschen dumm. Und jetzt mit einmal sind wir hochintelligent und sagen, hey, pass mal auf, das seid ihr nur alleine. Wir haben den Schalter angemacht und wir haben mitgemacht. Wir hätten ja auch sagen können, deinen Strom, den kannst du behalten. Den wollen wir nicht, so wie wir jetzt auch Energie an verschiedenen Orten kaufen können.
Herr Rulfing, das ist ein interessanter Gedanke. Bleiben Sie noch mal dran, bitte. Frau Kotting-Uhl als atompolitische Sprecherin der Grünen, was sagen Sie zu der Argumentation von Herrn Rulfing? Ja, wir haben den Schalter ja auch angemacht, insofern sind wir alle mitverantwortlich und müssen auch alle dann die Kosten tragen.
Wir haben es ja alle längst bezahlt. Das ist ja längst eingepreist in den Atomstrompreis. Und die Kosten, die Rückstellungen sind von den Strombeziehern im Grunde gebildet worden. Und insofern müssen die Rückstellungen auch als Fremdkapital betrachtet werden. Das heißt, das ist nicht Geld, das man jetzt den Energieversorgern abnimmt, sondern das ist Geld, das der öffentlichen Hand gehört. Und die Debatte im Moment geht nur darum, wie sichern wir dieses Geld vor zum Beispiel einer eventuellen Insolvenz des einen oder anderen großen Energieversorgungsunternehmens. Wir werden ja im Moment gezwungen, Mitleidsdebatten zu führen. Ja? Also die großen, mächtigen vier sind ja jetzt in einem Stadium der Klage angelangt. Also ich meine jetzt nicht die Klage vom Bundesverfassungsgericht, das gibt es natürlich auch, sondern ich meine die Klagemauer. Es geht uns so schlecht und jetzt Staat, hilf uns bitte. Und da muss ich sagen, wenn sich die Sicherung der Rückstellungen mit einer Überlebensperspektive der EVU verbinden lässt, dann ist das in Ordnung, okay. Mhm. Aber prioritär muss es hier um den Schutz der Steuerzahlerin und um Schutz der Gelder, die von den Stromkundinnen und Stromkunden bereits als Rückstellungen gebildet wurden, gehen und nicht prioritär um den Schutz der Energieversorger.
Helge Bauer hat uns eine E-Mail geschrieben und die unterstützt das, was Sie eben gesagt haben. Ich lese Ihnen mal den Absatz vor, der sich darauf bezieht. Und nun wollen Sie sich die jahrzehntelang gut daran verdient haben, vom Verursacherprinzip verabschieden und zum dritten Mal soll der Steuerzahler für die Kosten aufkommen. Einmal haben Sie es bereits indirekt durch die Steuergelder, die als Subventionen vom Staat zu den Betreibern flossen, gezahlt. Ein zweites Mal direkt über die Stromrechnung. Leider wurden nur diese Gelder nicht von den Atomkonzernen entsprechend zurückgelegt, sondern als großzügige Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet. Herr Rufing, Sie sind noch da. Was sagen Sie?
Einen Ton zu sagen, ja? Das wäre sehr nett. Also grundsätzlich habe ich ja nicht gesagt, wie die anteiligen Kosten verteilt werden sollen. Aber ich finde, dass der Bundesbürger, allgemein intelligent wie er ist, auch ein klein wenig mit dieser Sache bestraft werden muss. Denn das kann morgen mit einer ganz anderen Sache wieder passieren. Und insofern denkt ein Bürger oder ein Mensch nur nach, wenn er eine kleine Strafe spürt. Die Atomkraft haben die Konzerne irgendwo, ja, ich sag mal, nicht ohne Grund gemacht. Es gab Bürger, die daran die Strom haben wollten. Und deshalb ist das entstanden. Natürlich müssen die maximal bestraft werden. Aber ich finde, ein Bürger sollte auch ein wenig spüren, dass er da irgendwo was begleitet hat, was nicht in Ordnung ist. Und das ist ja nicht die Frage. Meine Frage oder meine Aussage soll ja nicht bedeuten, wir Bürger sollen jetzt 50%, 30%, 20% zahlen. Aber wir Bürger konnten vielleicht als Beispiel mal 5% oder 10% zahlen, damit wir spüren, dass wir auch für zukünftige ähnlich gelagerte oder überhaupt Projekte auch einmal ein wenig nachdenken. Das ist mein Thema und nichts anderes. Also ich sage nicht, dass da große Kosten übernommen werden sollen. Es geht einfach um eine kleine spürbare Strafe, dass wir merken, wenn wir noch mal wieder so etwas haben, sollten wir vielleicht wacher sein. Das ist mein Ansatz.
Noch kurz, Herr Rolfing, was sagen Sie denn zu der Mail von Herrn Bauer, der sagt, wir haben das eigentlich schon zweimal bezahlt, in Form von Steuergeldern, sprich Subventionen, und zweites Mal über die Stromrechnung?
Ja, natürlich haben wir vieles bezahlt. Vielleicht haben wir es auch zweimal bezahlt. Aber wenn wir nicht in irgendeiner Form irgendwann irgendwo auch mal spüren, dass trotz bezahlt haben, wir einen Fehler gemacht haben und das persönlich spüren, ein wenig. Ich rede ja nicht über, und wenn es nur, ich sag mal als Beispiel, lächerlich 10 Cent für einen Bundesbürger werden. Aber eine Strafe, die er merkt und er weiß, warum er die bezahlt.
Wofür soll er eigentlich bestraft werden?
Er soll bestraft werden dafür, dass wir begleitet haben, dass die Atomkraft unser Leben beinhaltet und unsere Energie deckt. Mit einem Mal wollen wir ja davon nichts wissen und wir kommen trotzdem klar. Und mit einmal weiß jeder Bürger, dass es so geht. Gut. Aber wir hätten auch viel mehr früher mal auf Menschen hören können und intensiver und breiter, was Menschen schon im Vorfeld gesagt haben. Und wenn sie, das ist genauso, als wenn sie im Straßenverkehr 100 fahren, wo 70 ist. Wenn der nichts macht, dann fährt er nächstes Mal wieder 70. Es ist nochmal nicht die Höhe, die Frage.
Verstanden. Sie haben einen erzieherischen Gedanken im Kopf. Mhm. Frau Kempfert, bleiben wir noch mal kurz bei dem Gedanken, bevor wir über die Rückstellung reden und über die wirtschaftliche Lage der Konzerne. Sehen Sie das auch so, dass das auch ein gesellschaftliches Phänomen sein kann im Sinne von, ja, das müssen wir alle tragen, weil wir es ja, nicht alle, aber weil wir es letztendlich akzeptiert haben?
Na, letztendlich sitzen wir alle in einem Boot. Also die Fehlentscheidung, dass Atomkraftwerke gebaut wurden, ist eben in den 60er, 70er Jahren passiert. Und Frau Kotting-Uhl hat ja recht, sie wurden damals gelockt und es wurde alles Mögliche versprochen, angeblich billig. Und ich erinnere mich an Aufnahmen, wo ein Atomminister durch die Landschaft fährt und von glühenden Landschaften spricht und alles ist billig und schön. Also die Welt ist eben nicht so gekommen, wie es ist, weil die Atomenergie teuer ist. Und das merken wir jetzt eben. Und da hat der Rolfing ja auch ganz recht. Also am Ende müssen wir das letztendlich auch wieder mitbezahlen. Mhm. Was aber nicht bedeutet, dass die Konzerne aus der Verantwortung entlassen werden dürfen. Sie haben eben hohe Gewinne gemacht und müssen auch einen Großteil dieser Kosten jetzt bezahlen. Aber am Ende bleibt was über in dieser Rechnung. Und das wird letztendlich die Gesellschaft zahlen.
Michael Oltmann aus Hamburg. Guten Abend, Herr Oltmann.
Guten Abend.
Sie haben das Wort.
Ja, ich wollte sagen, mir scheinen die Gedanken schon wieder nicht weit genug zu gehen, wie sie auch nicht weit genug gegangen sind, als die Atomenergie überhaupt marktfähig wurde. wir versuchen immer wieder mit kurzfristigen Diskussionen abzulenken von dem, was wir eigentlich machen müssen. Das Risiko ist schon lange getragen worden und wie wir das organisieren, wie wir es im Detail bezahlen, am Ende müssen alle Menschen, auch meine Kinder und meine Kindeskinder, die Probleme bezahlen, die wir jetzt nicht lösen. Was mir viel wichtiger wäre, ist, anstatt dass wir darüber diskutieren, wer jetzt schuld ist, dafür zu sorgen, dass wir für nachfolgende Generationen das Problem gering halten. Und da würde ich vorschlagen, egal welche Kosten jetzt entstehen, um die Technologie zu entsorgen, lassen Sie uns doch nicht jedes Land einzeln dafür sorgen, wie der Atommüll entsorgt wird, sondern machen wir eine gemeinschaftliche Aktion, wie der amerikanische Präsident das bei der Mondlandung gemacht hat, und finden einen Entsorgungsstandort, einen für jeden Kontinent, weil nur so ist es langfristig überhaupt verwaltbar. Die Kosten, die wir jetzt diskutieren, sind doch nur ein Bruchteil von denen, die entstehen, wenn irgendwo in irgendeinem Land der Atommüll mal unkontrolliert entweicht.
Die Idee ist sicherlich richtig, aber wie realistisch halten Sie das, dass es eine große Gemeinsamkeit gibt? Ich sage immer das Stichwort Europa und man sorgt sich in Europa um eine Endlagerstätte.
Also mir würde ein ganz einfaches Bild anfallen, womit man das verbinden kann. Um das Atomkraftwerk Tschernobyl herum, was ich mal zu Europa erzähle, weil das ist ein großer Kontinent, könnte man ja eine internationale Organisation bilden, die sowieso schon dafür sorgen muss, dass der Reaktor von Tschernobyl nicht irgendwann wieder in Europa für verstrahlte Milch sorgt, und gemeinsam mit Russland dafür sorgen, dass ein internationales Zentrum entsteht, wo man dann auch die Vorteile der Privatwirtschaft nutzen könnte, um das Ganze effizient zu gestalten. Aber unter internationaler Aufsicht, wo nicht nur die Amerikaner, die Russen oder wer auch immer alleine bestimmt, was passiert und Partikularinteressen vertreten werden, sondern das im Sinne einer internationalen Gesellschaft geregelt wird. Und die hat natürlich ein relativ hohes Budget.
Darf ich das kommentieren?
Aber natürlich, gerne, immer.
Also mir fällt auf, diese Ideen kommen öfter. Ich bin ja in der sogenannten Endlagerkommission, die sich Gedanken macht, wie so ein Verfahren, das am Ende auch eine Chance auf Akzeptanz hat, gemacht werden kann, um ein Endlager für hochradioaktiven Müll in Deutschland zu finden. Und diese Idee wird öfters an uns herangetragen. Und mir fällt auf, dass dann immer, wenn man ein Beispiel gibt, es immer darum geht, dass das irgendwo anders stattfindet. Und ich möchte mal einmal nur für einen kurzen Moment der Vorstellung Raum geben. Aufgrund einer vergleichenden Suche in der ganzen EU würde man feststellen, in Deutschland, da oder an diesem oder jenem Platz, ist der bestgeeignete Ort Europas für Atommüll. Was wäre dann wohl los? Mhm.
Da Sie sagen, damit keiner will es letztendlich haben. Ich will mal wieder eine Rolle rückwärts machen, weil die Idee war ja, Kosten zu sparen, indem man einen zentralen Ort findet. Lassen wir das mal als Vision stehen und bleiben bei den Kosten. Da gibt es diese magische Zahl, 38,3 Milliarden haben die Atomkonzerne zurückgestellt. Herr Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft, wie kommt man eigentlich auf solch eine Summe?
Also im Prinzip geht es darum, abzuschätzen, welche Kosten kommen auf einen zu im Laufe der Zeit, in welchen Jahren. Dann muss man einen Zinssatz definieren und entsprechend dann den Wert berechnen, den man jetzt braucht, um im Laufe der Jahre die entsprechenden Kosten tragen zu können. Aber daran sieht man natürlich schon, dass es extrem schwierig ist, das tatsächlich abzuschätzen.
Weil andere Experten sagen, die rechnen mit 48,8 Milliarden, die legen noch 10 Milliarden drauf. Ist das eine Summe, die man einfach mal so setzt und man weiß es letztendlich nicht?
Ja, man setzt die natürlich nicht einfach so, sondern versucht schon nach besten Möglichkeiten, das abzuschätzen. Aber allein an der Frage der Verzinsung, wo ich auf der einen Seite bilanzseitige Vorschriften habe, auf der anderen Seite mir von außen guckend auch verschiedene andere Szenarien überlegen kann, da komme ich natürlich dann zu erheblichen Unterschieden. Wenn ich, je nachdem, mit welchen Preisentwicklungen ich auch für die Zukunft rechne.
Das Wort zurückgestellt, da denkt jeder, wenn er seinen privaten Haushalt beguckt, zurückgestellt heißt, ich habe es auf dem Konto und es ist verfügbar für irgendwelche Notfälle oder was ich immer auch brauche. Frau Kempfert, zurückgestellt heißt nicht, dass das Geld verfügbar ist. Wo lagert denn das Geld? Wo lagern diese 38,3 Milliarden?
Ja, man findet sie in der Bilanz und die Konzerne sind auch verpflichtet, darauf zugreifen zu können, wenn das notwendig ist. Aber es liegt jetzt nicht einfach wie Bargeld da in der Bank oder man geht zu einem Safe und erst das Geld und holt man es raus, sondern es ist in allen möglichen Kapitalanlagen eingeflossen und das sind Anlagen, zum Beispiel wie Kraftwerke oder Pipelines oder was auch immer. Also da ist sozusagen ist der Konzern verpflichtet, eben diese Rückstellung zu bilden. Es ist ein Posten in der Bilanz, Aber eben, weil Sie auch eben fragten, wie setzt sich dieser Betrag zusammen? Diese 38 Milliarden ist höchst willkürlich, weil man eben Schwankungen hat, was so ein Rückbau eines Kraftwerks kosten kann. Und daraus setzt sich eben ein solcher Betrag zusammen. Und eben die Frage, wie hoch ist dann der Zins? Wenn ich den variiere, kann dieser Betrag sehr, sehr anders aussehen. Und daran streiten sich ja im Moment auch die Experten auch in der Kommission, wie man damit umgeht.
Frau Kotting-Uhl, Sie als Grüne im Bundestag und atompolitische Sprecherin, was sagen Sie denn zu den 38 Milliarden? Ist das in Ihren Augen eine Summe, wo man sagen kann, gut, damit können wir erst einmal arbeiten, das ist eine Beruhigung?
Also wenn diese 38 Milliarden erstmal gesichert zur Verfügung stünden, wäre das schon mal ein beruhigender erster Schritt. Letztlich ist die Zahl gegriffen. Ja, man rechnet beim Rückbau mit rund 20 Milliarden, die man braucht. Dann bei den Konditionierungen, Transporten, die dann anstehen, bevor man das in die Endlagerung bringen kann, mit rund 10 Milliarden. Die Zwischenlagerung ist auch ein offener Brocken inzwischen. Denn je nachdem, wie lange das dauert, bis das Endlager zur Verfügung steht, und es wird lange dauern, muss man eventuell die Zwischenlager neu genehmigen. Man muss sie vielleicht noch mal nachrüsten. Also auch da ist völlig offen, ob diese bisher 5,6 Milliarden, die man da so rechnet, ausreichend werden. Und dann ist relativ offen die Frage der Endlagerung, die Endlagersuche. Wir arbeiten gerade dran, dass die ziemlich aufwendig wird. Anders hat sie keine Chance auf Akzeptanz. Das kostet aber. Und wenn ich das Endlager so sicher wie möglich baue, ich kann am Ende beim Bau nur an der Sicherheit sparen, wenn ich Geld sparen möchte. Und das wird nur gerade in Deutschland Gott sei Dank nicht möglich sein. Das heißt, da haben wir eine offene Baustelle. Und wenn ich mal sage, wir haben Erfahrungen mit Großprojekten in Deutschland und wir haben Erfahrungen mit dem Rückbau atomarer Anlagen. Und bei beiden Erfahrungsbereichen wissen wir, es wird am Ende immer teurer als gerechnet. Also wenn Sie die atomaren Rückbauprojekte nehmen, Morsleben, Asse, die Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe, alles wird mindestens doppelt so teuer, meistens noch sehr viel mehr als ursprünglich mal gedacht. Und überall übrigens sind die Energieversorger mit einem minimalen Anteil nur dabei. Und die Hauptsache zahlt die öffentliche Hand.
Mhm. Herr Barth, wenn wir uns mal anschauen, wie geht es eigentlich den Atom-, sprich Stromkonzernen? Da sagt zum Beispiel RWE, wir können nicht einmal die Dividenden auszahlen. Also die stellen sich auf den Standpunkt, unser Börsenwert ist ziemlich abgesackt, uns geht es schlecht. Stimmt das oder malen die sich schlecht an, um nicht zahlen zu müssen?
Naja, denen geht es natürlich schon sehr viel schlechter, als es ihnen vor 5 Jahren gegangen ist. Der Strompreis ist runtergegangen, zahlreiche Kraftwerke sind nicht mehr im Geld. Mit den Kernkraftwerken gehen jetzt über die nächsten Jahre auch Kraftwerke aus dem Markt, mit denen man ordentlich Geld verdient hat. Also die wirtschaftliche Situation der großen Versorger war sicherlich schon mal besser. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die öffentliche Hand sich ja auch in den letzten Jahren da ganz gut beteiligt hat. Sie hat allein der Bund 7 Milliarden an Kernbrennstoffsteuer von den EVUs eingesammelt, die 2001 das erste Mal erhoben wurde, damals im Kontext der Verlängerungsdebatte. Man hat gesagt, wir wollen den Nutzen teilen. Die Hälfte kriegen die EVUs, die andere Hälfte kriegt der Staat direkt. Und dann kamen die Kehrtwende nach Fukushima. Der Staat kriegt immer noch seine Hälfte, aber es gibt halt eigentlich nichts zu verteilen. Und insgesamt führt das natürlich mit dazu, dass die Situation schlechter ist als noch vor einigen Jahren. Trotzdem, die Verantwortung für die Rückbaukosten, die Transportkosten etc. liegt bei den EVUs. Die spannende Frage für mich ist auch nicht, wie sind da die Fortschritte bei der Kostenentwicklung, lernt man und kann dann das nächste vielleicht auch günstiger machen als das erste Kraftwerk, sondern das sind betriebswirtschaftliche Risiken, mit denen muss ein Unternehmen umgehen können. Wir haben politische Risiken, gerade bei der Frage Zwischenlage, bei der Frage Endlage, und das ist für ein Unternehmen nicht wirklich kalkulierbar.
Nochmal zur wirtschaftlichen Lage der Konzerne. Wollen Sie sagen, den Konzernen geht es deshalb schlecht, weil sie sehr viel zur Kasse gebeten wurden? Sind oder haben die Konzerne zu spät, sage ich mal, Entscheidungen getroffen, die zu dem geführt haben, wo sie heute wirtschaftlich stehen?
Sie waren besser auf die energiewirtschaftliche Gesamtsituation von vor 5 Jahren eingestellt, als sie das heute sind. Jetzt kann man hinterher, ist es immer leicht zu sagen, was man hätte machen sollen. Möglicherweise hat man zu lange darauf spekuliert, dass Kernenergie noch länger läuft. Möglicherweise hätte man auch früher in Erneuerbare mit einsteigen müssen. Möglicherweise hätte man sich anders international aufstellen können. Aber das ist hinterher natürlich immer dann auch noch mal einfacher zu entscheiden als vorher.
Frau Kotting-Uhl, ja?
Darf ich da ganz kurz sagen?
Frau Kempfert, denke, ja bitte.
Ja, genau, danke. Also sagen, das ist mir jetzt ein bisschen blumig gemalt, denn die Konzerne wussten seit dem Jahre 2000, dass die Energiewende kommt. Man muss einfach faktisch sehen, diese Großkonzerne sind riesige, große Energiegiganten. Die sind auf ein Geschäftsmodell ausgerichtet mit Großkraftwerken, mit zentraler Steuerung, wo eben der Markt so ist, wie wir ihn vor 20, 25 Jahren hatten. Und die Welt ist heute nicht mehr die. Das wissen wir seit 2000, seitdem wir die Energiewende wollen, seit die erneuerbaren Energien hinzukommen, dass die Geschäftsmodelle sich komplett verändern. Das heißt, es wird dezentraler, wir brauchen mehr Flexibilität, mehr Dynamik in dem Markt. Und das haben die Konzerne ja mittlerweile auch erkannt und investieren, spalten sich auf. Das ist alles schön und gut und finde ich auch gut und richtig, aber viel zu spät. Und das sozusagen kann man jetzt nicht dieser ganzen Debatte zuordnen, den politischen Risiken, sondern die Welt verändert sich da draußen. Das weiß jeder Großkonzern, egal welcher Markt, dass die Welt dynamisch ist. Und eben solche Entscheidungen wurden vor so langer Zeit getroffen. Und da muss man einfach sagen, diese Konzerne oder das Management dieser Konzerne ist wirklich nicht innovativ gewesen. Und sie haben eben andere Geschäftsmodelle, die auf anderen Energiemärkten basieren. Und die gibt es in der Zukunft nicht mehr.
Es ist aber auch ein bisschen, mir jetzt ein bisschen einfach zu sagen, man hätte das vor 15 Jahren schon alles so ganz genau wissen können. Wir hatten keinen politischen Konsens über den Atomausstieg. Wir hatten einen Mehrheitsbeschluss, eine Vereinbarung mit den EVUs.
Wir hatten einen Konsens mit den Energiekonzernen.
Das habe ich gesagt.
2000
ich gesagt,
wurde wir haben, der Atomausstieg beschlossen und die erneuerbaren Energien gefördert. Das ist für mich die Energiewende pur. Und wenn ein Energiekonzern das nicht zu deuten weiß, dann weiß ich nicht, was ein Energiekonzern
ist. Ja, nichtsdestotrotz gab es im Bundestag keinen Konsens, wie wir ihn heute haben, dass von allen großen Richtungen dieses Ziel des Ausstiegs geteilt wird. Das wiederum hat dann hat der eine oder andere die Chance darin gesehen, das nochmal zu ändern. Der Ausbau der Erneuerbaren war schneller, als wir es immer erlebt haben. Das Endlager haben wir immer noch nicht. Das sind natürlich schon Dinge, die es schwierig machen für ein Unternehmen, sich darauf einzustellen. Und trotzdem, die These, dass irgendwo der Steuerzahler zur Kasse gebeten sollte für den Abriss der Kernkraftwerke, die hat nach meinem Dafürhalten keine Basis.
Lassen Sie uns mal wieder in die Gegenwart zurückkommen, Herr Barth. Sie hatten gerade das Wort, an Sie habe ich auch noch eine Frage. Ist die wirtschaftliche Lage der Konzerne denn so, dass man Rücksicht nehmen muss auf eventuelle Forderungen, sprich Geldforderungen, die man von den Konzernen haben möchte, um abzureißen, um entzulagern? Muss man die Konzerne schonen?
Es geht nicht darum, die Konzerne zu schonen, sondern ich glaube, es geht tatsächlich darum, die Kosten so zu verteilen, wie die Verursachung der Kosten auch stattfindet. Verursacherprinzip heißt ja nicht, es hat alles mit Kernenergie zu tun, also haben diejenigen, die Kernkraftwerke betrieben haben, da die alleinige Verantwortung, sondern wir sprechen über Kosten, die zum Teil unternehmerisch gehandelt werden können, hat bei den Unternehmen zu liegen. Die mit Marktentwicklung zu tun haben, ist auch Unternehmensverantwortung, die im Wesentlichen von politischen Entscheidungen gefällt sind. Und da, glaube ich, gibt es dann auch gute Gründe, dass das für diese Art von Kostenrisiken, ich spreche nicht von den Kosten an sich, aber von den Kostenrisiken, die an politischen Entscheidungen hängen, dass die auch in der politischen Diskussion entsprechend berücksichtigt werden.
Nochmal konkret gefragt, die wirtschaftlichen Unternehmen, also die Energiekonzerne, sind Sie Ihrer Meinung nach in der Lage, Geld aufzubringen, wenn die Forderungen kommen, Geld aufzubringen für Abriss und Endlagerung und Entsorgung, oder sind die, ich sage es mal im Volksdeutsch, sind die klamm?
Sie haben ja Rückstellungen dafür bilden müssen, bilanziell bilden müssen, müssen auch nachweisen, dass sie im Laufe der Zeit die entsprechend liquidieren können. Und würden sie das nicht können, dann wären sie heute schon überschuldet.
Das sind sie ja auch. Entschuldigung, die sind ja auch überschuldet inzwischen. Also das, was sie an Verbindlichkeiten eigentlich haben, angefangen von den großzügigen Pensionen der Mitarbeiter über die Kosten der Kohle, bis zu den Rückstellungen ist mehr, als tatsächlich materieller Sachwert da ist. Also sie sind verschuldet, vor allem RWE. Und im Moment geht ja die Debatte darum, die politische Debatte, sichern wir einerseits, wie sichern wir die Rückstellungen und was machen wir mit dem Kostenrisiko? Das heißt, wenn die Rückstellungen nicht reichen, und davon gehen sehr viele aus für die gesamten Aufgaben, die damit zu bezahlen sind, wer trägt dann dieses Risiko? Das ist die Debatte, die wir im Moment führen. Es geht eigentlich gar nicht so sehr um die 38 Milliarden. Das ist klar, die sollen auf irgendeine Weise gesichert werden. Kann sein, dass der Teil für den Rückbau bei den Konzernen bleibt, aber der Teil für die Endlagerung, der soll auf alle Fälle in einem öffentlich-rechtlichen Fonds gesichert werden. Und die entscheidende streitige Frage im Moment ist, was ist mit dem, was danach vermutlich noch kommt? Sind da die Konzerne in der Nachhaftung oder nicht?
Mhm. Und was ist Ihre Meinung? Sind Sie in der Nachhaftung? Haben Sie die lebenslängliche Haftung?
Sie haben nach dem Gesetz bisher, haben Sie die Haftung, ja, die Nachhaftung. Und da geht jetzt die politische Verhandlung dahin, ob man das ablöst, diese Nachhaftung, durch einen Risikoaufschlag. Und da ist meine Meinung, wenn die Konzerne sich rauskaufen wollen aus der Nachhaftung, dann muss dieser Risikoaufschlag aber auch deutlich so hoch sein, dass er dieses Kostenrisiko, das dann der Staat übernimmt, auch wirklich abbildet.
Wolfgang Böck.
Also ich würde gerne noch mal, bevor wir jetzt gerade den Hörer einen Satz noch dazu sagen, weil ich finde es immer schwierig, wenn wir in die Diskussion kommen, dass die Konzerne im Grunde genommen klamm sind und schon insolvent, so gut wie insolvent. Wir dürfen nicht vergessen, es sind riesige Energiekonzerne, die noch genügend Tafelsilber haben, was sie auch verscherbeln können, in Anführungsstrichen, und immer noch genügend Geld haben. Es geht ja nicht darum, diese 38 Milliarden auf einen Schlag einzubringen, sondern hier sind lange Zeiträume, die hier umfasst werden. Und da würde ich Sie sozusagen auch nicht so argumentativ rauslassen, indem man sagt, Sie sind jetzt hoch verschuldet, wir sind froh, wenn wir 3 Euro von dem bekommen, sondern hier geht es wirklich darum zu sagen, Sie sind vollständig verantwortlich, die Gelder sind in der Rückstellung da, das sind immer noch sind genügend Kapitalbeteiligungen da, die man veräußern kann und dann ist das Geld auch da.
Sie haben nicht die Befürchtung, dass ein Unternehmen eine Pleite droht aufgrund der Forderungen, die da kommen könnten?
Nein, die Forderungen kommen ja über einen Zeitraum sehr lang gestreckt und da ist eine Insolvenz überhaupt nicht in Gefahr, weil sozusagen das ja bedeuten würde, dass die Überschuldung so hoch ist, dass der Konzern sich nicht mehr selbst retten kann. Davon
also ich muss da noch einen Gedanken reinbringen, weil der Energieversorger selbst im Moment das Hauptziel eigentlich haben, in dieser Debatte um Nachhaftung, Risikoaufschlag und so weiter, einen Schlusspunkt zu haben, einen Zeitpunkt von der Politik zu bekommen, an dem sie aus allem raus sind. Und die Begründung dafür ist, dass sie ansonsten von den Ratingagenturen heruntergestuft werden. Ja, Moody's ist im Moment tatsächlich unterwegs zu prüfen, ob 10 insgesamt, also nicht die Deutschen ausschließlich, sondern 10 europäische Energiekonzerne abgewertet werden. Und die deutschen Energiekonzerne sagen, wir können das verhindern, wenn wir aus dieser Nachhaftung rauskommen. Das heißt, wenn es einen Schlusspunkt gibt, ganz klar, den wir auch benennen können, an dem wir aus allem raus sind. Das ist ihr Hauptziel im Moment.
In den vergangenen Monaten tagte die sogenannte Atomkommission. Die sollte eigentlich am vergangenen Montag einen Plan vorlegen. Die konnten sich aber noch nicht zusammenraufen und haben sich auf April verschoben. Trotzdem können wir gleich mal über mögliche Lösungsmodelle reden, was in der Atomkommission so gedacht wird. Aber vorher hat Wolfgang Böck aus Bad Schwartau das Wort. Guten Abend, Herr Böck.
Ja, moin, moin.
Moin, moin.
Ja, ich weiß nicht, ob das, was ich zu sagen habe, interessant für den Fall ist. Ich bin inzwischen ein alter Mann, aber ich habe damals als junger Mann, als junger Elektriker, das mitgemacht in den 50er Jahren, als die Atomstrom in Sprache war und gebaut werden sollte und so weiter. Und wir waren als junge Elektriker natürlich sehr begeistert davon, vom Atomstrom. Und dann machte ich aber meine Vorbereitungskurse zur Meisterprüfung und da traf ich das erste Mal dann einen wirklich Wissenden. Und der hat uns das erste Mal dann erzählt von der Halbwertzeit. Und seinerzeit war in England auch schon eine Anlage mal hochgegangen und war verkapselt worden. Und die Anlage, die musste 100.000 Jahre verkapselt bleiben. Ja. Solange strahlt sie.
Herr Böck, um auf unser Thema zu kommen, wenn Sie so nah dran waren an dem, was da produziert wurde und was auch hergestellt wurde, was sagen Sie denn heute, wenn man über Abriss und Endlagerung redet? Wer soll das denn bezahlen?
So wie ich das sehe, seit 60 Jahren spricht man über Endlagerung und hat nichts gefunden. Und in 100 Jahren wird man immer noch keine Endlagerung haben. Und wenn man hier so viel Geld, wie man hier auch zusammensammelt, das strahlende Material, das wird man nicht wegkriegen.
Trotzdem gibt es dann Kosten, die anfallen. Wer soll es bezahlen?
Ja, sicher. Ich meine, wir leben heute in der Zeit des Kapitalismus. Zu der Zeit, als er von der Sprache, da wurde ja gerade so die soziale Marktwirtschaft abgeschafft und seitdem haben wir den reinen Kapitalismus und alles geht nur auf Gewinnerweiterung und so weiter und so weiter. Mhm. Und wer wird das bezahlen? Das wird wahrscheinlich, werden wir das wieder alle bezahlen über unseren Strompreis. Ne?
Gut, da gucken wir mal. Wir schauen mal, was die Atomkommission sich gedacht hat. Frau Kempfert, da gibt es die Idee, wenn ich das richtig verstanden habe, soll es gesplittet werden. Auf der einen Seite übernehmen die Konzerne Abriss der Anlagen und zahlen dann die Behälter von diesen 38 Milliarden. Zwischen- und Endlagerung zahlt der Staat über einen Fonds. Ist das ein Modell, was für Sie logisch ist?
Na, wir haben im Herbst eine Studie erstellt, die da genau so etwas nicht empfohlen hat. Also erstmal grundsätzlich ist es gut, dass man einen öffentlich-rechtlichen Fonds einrichtet. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Wer zahlt da ein, um das gleich zu klären?
Das zahlen die Konzerne ein. Das ist die Idee dahinter. Und hier geht es aber nur um die Endlagerung, also um den Atommüll. Mhm. Diese Kommission spricht sich dafür aus, das eben zu trennen. Aus unserer Sicht wäre es sinnvoll gewesen, dass man auch diesen Fonds einrichtet, eben auch die Gelder einsammelt, zumindest teilweise auch für den Rückbau, weil wir eben diskutiert haben, wer zahlt, die Risiken sind da und die Risiken für die Gesellschaft sind natürlich dann groß, wenn wir es jetzt nur für die Endlagerung machen. Da ist jetzt eine Zahl im Raum von 18 Milliarden Euro, die dort eingezahlt werden sollen, das ist mal besser als nichts. Aber wir haben es eben schon besprochen, es geht vor allen Dingen um die Nachhaftung. Wenn die Konzerne sagen, jetzt aus der Nummer raus sind, sich da freikaufen und das mit Ratingagenturen begründen und was auch immer, ist natürlich die Gefahr für die Gesellschaft sehr, sehr groß, dass sie am Ende die Endrechnung, die sehr viel größer sein wird als 18 Milliarden, alleine tragen muss. Und das ist aus unserer Sicht nicht unbedingt zielführend.
Herr Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft ist sicherlich anderer Meinung.
Das System an sich hat eine Plausibilität und die spannende Frage ist, wie groß ist der Anteil, der als jetzt absehbarer Kosten von den Unternehmen getragen wird und mit einbezahlt wird und was sind die politischen Risiken, politischen Kosten, die dann noch hinten drauf kommen. Wenn wir es in der Tat in 100 Jahren nicht schaffen, wie der Hörer eben in den Raum stellte, ein Endlager zu finden und zu bauen, dann sind das natürlich andere Kostendimensionen. Aber das ist kein Risiko, gut, mit dem ein Unternehmen sinnvollerweise umgehen kann.
Aber bleiben wir mal bei dem Thema der Nachhaftung, beziehungsweise dass die Industrie, die Atomindustrie, einen Schlusspunkt haben will, aus der Nummer rauszukommen. Herr Barth, sehen Sie denn eine Taktik bei der Atomindustrie, gerade das zu erreichen, nämlich einen Schlusspunkt zu setzen, um der Sache ein Ende zu machen?
Ich würde das als Unternehmer auch wollen. Ein Risiko, was ich in den Büchern habe, was mit nicht, für mich nicht kalkulierbaren Elementen versehen ist, irgendwie handelbar zu machen. Mhm. Und das ist bei den Rückbaukosten, deshalb wird das ja auch abgetrennt, sicherlich einfacher als bei den kaum kalkulierbaren langfristigen Endlagersuchen und was damit zu tun hat.
Aber wenn sich die Unternehmen einen schlanken Fuß machen, dann zahlen die Steuerzahler.
Ja, aber ich sehe da keinen schlanken Fuß. Also wie gesagt, der Rückbau, das ist der größere Teil, der ist da definiert, auch ein Teil der heute absehbaren Kosten der Endlagerung. Man muss noch mal gerade gucken, unter welchen Bedingungen die Unternehmen denn privatisiert wurden Ende der 90er Jahre. Da war die Erwartung, dass man dem Endlager sehr viel schneller näher rückt, als das heute der Fall ist und damit auch insgesamt die Kosten überschaubarer ist. Und in der Tat, ich würde keine Wette darauf eingehen, in welchem Jahr oder in welcher Dekade wir so eine Anlage in Betrieb haben.
Bernhard Schletter aus Berlin. Guten Abend, Herr Schletter.
Ja, guten Abend in der Runde. Ja, es ist was. Es ist eine typische Gartenzaundiskussion. Das Atommüllproblem lässt sich nur weltweit lösen, durch weltweite Zusammenarbeit.
Mhm.
Und das setzt erstens voraus, dass man weltweit wirklich ausschüttet. Das ist nicht lösbar, wenn jeden Tag neuer Atommüll produziert wird.
Herr Stetter, ich weiß nicht, wie lange Sie die Sendung schon verfolgt haben, denn ein Hörer hatte eine ähnliche Idee, aber Sie wollten nochmal fortsetzen. Was war Ihr zweiter Gedanke?
Ja, der Münchner Professor Reichholf hat einen interessanten Vorschlag gemacht, und zwar die Ausnutzung der Plattentektonik. Es gibt also in den Tiefseegräben gibt Stellen, wo eine Kontinentalplatte unter die andere taucht, im Magma verschwindet, die schmilzt dann auf. Und an diese Stellen gehört der Atommüll hin. Der ist dann im Magma verschwunden.
Mhm.
Und wenn dann in 2 Millionen Jahren vielleicht irgendwo ein Vulkan ausbricht, wo ein Teil des Materials wieder raus, dann ist das so lange, ist das schon dann wirklich abgeklungen, die Radioaktivität.
Herr Schlitter, das ist ein hochinteressanter Gedanke und er gehört sicherlich in eine Sendung, wenn wir über die Frage reden, Endlagerung, wie kann das gehen und wo soll der Atommüll endgelagert werden? Wir reden heute Abend über die Frage, wer soll die Lasten und die Kosten tragen? Ich schaue mal auf die Uhr, es ist 9:55, wir haben noch 5 Minuten, aber Karl-Heinz Kühl aus Buchholz, Sie sollen noch schnell zu Wort kommen.
Ja, guten Tag, ich bin Karl-Heinz Kühl, ich bin Ingenieur der Anlagenbetriebstechnik. Ich habe ein Studium als Schiffsingenieur, C6, heute CI. Und während der Zeit 1965 habe ich ein Semester Kerntechnik-Vorlesungen gehabt. Seitdem weiß ich, dass wir diese Technik nicht beherrschen können, denn es gibt immer menschliche Fehler. Das habe ich während meiner Seefahrtzeit kennengelernt.
Wer soll die Kosten tragen, wenn wir von einem Abriss eines Atomkraftwerkes sprechen?
Ja, also die Kernkraft und Industrie hat in der Vergangenheit jedes Jahr 6 Milliarden Subventionen bekommen. Und meines Wissens nach bekommen sie die auch heute noch. Frau Merkel als Physikerin hätte das eigentlich die Gefahren wissen müssen.
Mhm.
Ich habe 1979 die Grünen gegründet, bevor der Bundesverband gegründet wurde. Und die Rückstellung, man dafür nicht die Entsorgungsindustrie aufgekauft hätte, müssten jetzt bei 80 bis 100 Milliarden oder sogar noch höher liegen.
Ich schaue mal auf die Uhr, Herr Kühl. Herr Kühl, Sie sind ja mal an Bord gewesen. Sie wissen, dass die
Zeit noch.
Ja.
Ein Satz. Außerdem hat jeder Bürger die Möglichkeit, seinen grünen Strom zu kaufen und das nicht bei den EVUs zu beziehen. Zum Beispiel bei der Naturstrom AG. Die liefern 100% Grünstrom. Und 1 Cent von jeder Kilowattstunde geht in neue Anlagen.
Gut, ich mache jetzt mal, versuche mal den Sack zuzumachen heute Abend. Wir reden ja über die Frage, wer trägt die Lasten dem Ausstieg der Atomenergie. Da gibt es diese Kommission, die darüber berät. Frau Kempfert, mit welcher Lösung rechnen Sie denn? Werden die Industriekonzerne von Seiten der Politik geschont oder behält die Politik es im Blick, dass sich die Konzerne eben nicht davon machen können und sie eine Nachhaftung aushalten müssen, es keinen Schlusspunkt gibt für die Industrie?
Also ich würde mir Letzteres wünschen, dass die Politik hart bleibt und auch diese Nachhaftung einfordert. Ich weiß ja allerdings, man wollte sich ja gestern schon einigen oder jetzt Donnerstag einigen. Mhm. Dann hieß es, jetzt geht's auf April, dass da massiver Druck ausgeübt wird. Man einigt sich offensichtlich nicht. Die Konzerne versuchen genau aus dieser Nummer rauszukommen, aus der Nachhaftung. Sie haben eben so schön gesagt, die machen sich einen schlanken Fuß. Vielleicht so in der Richtung. Und dieser Druck wird im Moment massiv aufgebaut. Und ich hoffe einfach, dass die Politik bei der Nachhaftung bleibt. Ich befürchte allerdings, dass die Konzerne da doch sehr großen Druck ausüben.
Frau Kotting-Uhl, Sie sind die Politikerin in der Runde der Grünen. Wie stark ist die Politik, um der Industrie die Brust zu zeigen?
Naja, das ist unterschiedlich. Die Politik gibt es natürlich nicht. Da gibt es schon sehr unterschiedliche Ansätze. Aber ich sag mal, um nochmal auf Frau Kempfert einzugehen, die von dem Gutachten des DIW redete, das eben zum Ergebnis kam, man sollte auch die Kosten für den Rückbau in einen öffentlich-rechtlichen Fonds geben. Gutachten, die wir in der Grünen Bundestagsfraktion haben machen lassen, kamen zum selben Ergebnis. Trotzdem ist das, was man bisher aus dieser Atomkommission hört, eben der Plan, die Kosten für den Rückbau bei den Konzernen zu lassen. Und ich würde sagen, da kommt der Staat den Konzernen schon sehr stark entgegen. Er ist bereit, so ist ja die bisherige Linie in der Kommission, da gab es wohl auch einen Konsens, also der Staat wäre bereit, die Kosten für den Rückbau bei den Konzernen zu lassen. Er wäre bereit, die Zwischenlager zu übernehmen. Auch das ist ein Riesenentgegenkommen. Ja. Ja. Und ich glaube, es muss dann auch irgendwann mal Schluss sein. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, wenn sie sich aus der Nachhaftung rauskaufen, die Konzerne, dann muss dieser Risikoaufschlag meiner Meinung nach so gestaltet sein, dass nicht nur ein Risiko der Kostensteigerung beim Staat hängt, sondern dass gleichermaßen ein Risiko bei den Konzernen verbleibt, dass sie am Ende vielleicht zu viel bezahlt haben.
Zum Schluss habe ich an jeden von Ihnen noch eine Frage, die Sie mit Ja oder Nein beantworten können und vielleicht auch sollten. Frau Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Wird der Steuerzahler hinzuzahlen müssen?
Ja.
Frau Kotting-Uhl von den Grünen. Wird der Steuerzahler auch zur Kasse gebeten, wenn es darum geht, Atomkraftwerke abzureißen, für ein Endlager zu sorgen?
Es wird sich am Ende nicht verhindern lassen.
Herr Barth, als Geschäftsführer des Instituts der Deutschen Wirtschaft, wird der Steuerzahler auch zahlen müssen?
Für die politischen verursachten Kosten, politischen Risiken, wird am Ende der Steuerzahler einen Beitrag leisten müssen.
Vielen Dank in die Runde, vielen Dank, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben. Und vielen Dank Ihnen, die angerufen haben. Wir sprachen heute Abend über die Frage, der Ausstieg aus der Atomenergie, wer trägt denn die Lasten, sprich, wer bezahlt das? Die Redaktion hatte Petra Lehnert. Morgen fragen wir, Karriere ist nicht alles. Was ist jungen Menschen wichtig? Was immer junge Menschen sind, aber sie sind jung. Und wir fragen, Karriere ist nicht alles, was ist jungen Menschen wichtig? Vielleicht sind Sie auch als Eltern angesprochen. Dann können Sie uns schreiben, ndr.de/redezeit. Oder morgen ab 20.30 Uhr rufen Sie uns an, egal wie alt Sie sind. Karriere ist nicht alles, was ist jungen Menschen wichtig? Am Mikrofon heute Abend war Andreas Burmann. Wie immer Ihnen einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.